Und jetzt darf ich euch einen Benni vorstellen. Benni ist Ältester bei uns in der Gemeinde und ist ein dynamischer Prediger. Und wir freuen uns auf, was du heute für uns hast. Danke.
Ja. Ja, der Tisch ist gedeckt. Wahnsinn. Der Gottesdienst hat mit meinem Lieblingslobpreissong begonnen. Ich bin super gut ins Jahr gestartet. Ich bin so gut ins Jahr gestartet, dass die Rutsche in Schorndorf, die Zeit misst, schneller geworden ist. Das sind jetzt die Leute, die physikalisch ein bisschen was drauf haben. Die wissen jetzt, dass die Massenträgheit mir geholfen hat, meine Zeit zu verbessern. Aber das hilft mir auch bei Vorsätzen fürs neue Jahr. Und wir steigen direkt ein. Schön für alle, die das E-Mail bekommen haben und gelesen haben. So sah es aus. Ich war schon davor durch. Aber für alle, die noch nicht mitgelesen haben, lasst uns starten mit dem Johannesevangelium. Ich fange mal vorne an und mal gucken, wann ich aufhöre. Es ist schön, mit euch zusammen Gemeinde zu sein. Wir sind so toll in das Jahr gestartet, sind aus dem Alten raus, haben zurückgeblickt, was lief in 2018. Wir haben nach vorne geschaut, was kommt in 2019, haben uns die Bibelstelle, wo Jesus seinen Jüngern auf dem Wasser begegnet, angeschaut. Wir haben eine ganz große Ermutigung für dieses Jahr bekommen. Im Silvestergottesdienst war mein Herz so erfüllt von Hoffnung, dass ich glaube, dass wir ein richtig starkes Jahr 2019 haben werden. Und wo die Uli uns letzte Woche den Johannesbrief vorgestellt hat, so diese Breite, die da drin steckt, auch die Theologie, die Johannes da reingesteckt hat, nach den drei Evangelien, die ein bisschen erzählend, geschichtlich waren, kommt hier Johannes und füllt das Ganze nochmal auf und macht das Ganze rund. Und es macht so Spaß, da durchzugehen. Und ich hoffe, ihr seid auch schon mittendrin unterwegs. Und ich möchte euch, wenn das nicht der Fall ist, und wenn das der Fall ist, trotzdem mit hineinnehmen. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Mensch erleuchten sollte. Er war schon immer in der Welt, doch die Welt, die durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Er kam mit seinem Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Und wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Glaube und Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. Ich bin nicht der Messias, machte er ihnen unmissverständlich klar. Was dann, fragten sie weiter, bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Dann sag uns, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja: Ich bin eine Stimme in der Wüste, die ruft, ebne den Weg für den Herrn. Unter den Abgesandten waren auch einige Pharisäer, die jetzt weiterfragen: Wenn du weder der Messias bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, weshalb taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, entgegnete Johannes. Aber mitten unter euch steht jemand, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das spielte sich in Bethanien ab, einem Dorf auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte: Nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber gerade deshalb bin ich gekommen und taufe mit Wasser, damit Israel erkennt, wer er ist. Dann machte Johannes diese Aussage: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hätte nicht gewusst, wer er war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hat mir gesagt: Wenn du den Geist auf jemanden herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Jetzt können wir gehen, oder? Wow. Also wer diese Geschichte liest und ein offenes Herz hat, der ist berührt davon. Wir haben heute Morgen gesungen und es war so eine tolle Stimmung heute Morgen, wie wir vor diesen Thron Gottes kamen. Und zur Rechten Gottes sitzt der Sohn, zu dem wir singen: Würdig, würdig ist er, alles zu empfangen. Und dieser eine, der würdig ist, alles zu empfangen, von dem wir sagen: Du bist der Größte. Und es gibt keinen Zweifel, dass jeder dich anbeten kann, denn du allein bist würdig. Dieser Mann ist der, von dem hier beschrieben ist, dass Johannes ihm begegnet. Dieser Mensch, dieser anfassbare Mensch, war auf einmal da und war greifbar. Überlegt euch mal, was mit euch passieren würde, wenn ihr diese Person auf einmal seht. Wenn jemand zu euch sagen würde: wenn ihr eine Taube herabkommen seht und auf ihm bleiben seht, dann ist es der. Ich weiß gar nicht, ob der Johannes ruhig bleiben konnte in dem Moment, was mit ihm passiert ist. Überlegt mal, ihr erlebt den Augenblick überhaupt eures Lebens, wenn ihr erkennt, wen ihr vor euch habt. Den Sohn Gottes, den, der wirklich würdig ist. Ich möchte heute mit euch sprechen über, also das war jetzt die Geschichte, in die wir heute eintauchen, aber Susanna, dein Zeugnis, was du heute Morgen gebracht hast, wie du auf dieses Licht geschaut hast, das hat auch mich begeistert, auf dieses Licht zu schauen und auf diese neue Schöpfung. Und ich habe uns eine ganze Latte an Bibelstellen mitgebracht, die von einer neuen Schöpfung spricht und auch von einer alten Schöpfung. Und ich möchte es heute Morgen einfach euch vorlesen. 1. Mose 1, 1 bis 6. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht. Und das Licht entstand. Gott sah es an. Es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Und dann sprach Gott weiter. Psalm 102, Vers 19. Da schreibt der Psalmist: Dies sei geschrieben für die kommenden Generationen. Dann wird Jahwe von einem Volk gelobt, das noch erschaffen wird. Eine spannende Aussage. Es kommt die Zeit, da wird Jahwe von einem Volk gelobt, das noch geschaffen wird. Finde ich interessant für jemanden, der die Schöpfungsgeschichte schon kannte und schon wusste. Der schreibt es. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und jetzt lesen wir durch einige Briefe von dem Paulus, was Paulus hier verstanden hat. 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. In Galater 6, Vers 15 schreibt er, schließlich kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern allein darauf, in Christus neu geschaffen zu sein. In Epheser 4, Vers 21 bis 23 schreibt er, ihr habt von ihnen gehört und auch verstanden, was in Christus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Ich finde dieses Bild zwischen der alten und der neuen Schöpfung so interessant, wie das zusammengefasst wird, auch im Neuen Testament. Und der Johannes, der beschreibt es hier. Der beschreibt es gleich in seinen ersten Versen. Das wahre Licht scheint nicht nur praktisch in der Dunkelheit der Schöpfung, so wie es am Anfang dunkel war, und Gott schafft das Licht und es ist dann hell und wir sehen etwas, sondern auch in der Dunkelheit unseres Lebens oder in der Leblosigkeit unseres Lebens, im Toten unseres Lebens, dort, wo der Tod ist, dort, wo die Leblosigkeit ist, dort, wo kein Leben ist, da sagt der Johannes auf einmal, in ihm war Leben und das Leben war das Licht. Auf einmal kommt in diese Finsternis ein Licht. Da passiert eine wahnsinnige Transformation. Das ist nicht wie, da hat sich ein bisschen was verändert, sondern das ist eine grundsätzliche Veränderung. Da passiert was ganz Grundsätzliches. Jesus Christus ist das Licht, er ist das wahre Licht. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich lese nochmal Johannes 1, Vers 9. Der, auf den er hinwies, war das Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. So wäre der Satz für mich richtig. Der, auf den er hinwies, war das Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Ich habe aber ein Wort weglassen. Jetzt lese ich es nochmal mit dem Wort. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das in die Welt kommen und jeden Menschen erleuchten sollte. Da kann man sich die Frage stellen, ist jetzt wichtig zu sagen, dass es Licht war oder dass es ein wahres Licht war? Und so wie der Johannes von dem wahren Licht schreibt, schreibt er auch von dem wahren Weinstock. Es ist nicht der Weinstock und ihr seid die Reben, sondern ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Also denke ich mich, was ist der unwahre Weinstock? Oder können wir auch an was Falschem angeschlossen sein? Jesus sagt, ich bin das wahre Brot, ich bin die wahre Speise, ich bin der wahre Trank. Johannes fasst das alles zusammen, das lesen wir nur so im Johannesevangelium, wie er sagt, dieser wahre Jesus, dieser wahre Sohn Gottes, dieser wahre Messias, der wahre Weinstock, das wahre Licht. Er ist das wahre Licht. Aber Gott hat auch das Licht geschaffen. Im 1. Mose, ich habe es vorher extra vorgelesen. Gott hat doch das Licht geschaffen. Warum brauchst du jetzt ein wahres Licht? War meine Frage, die mich beschäftigt hat. Was aber ist dann das wahre Licht, wenn das Licht nicht das wahre Licht ist? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich habe mir trotzdem Gedanken darüber gemacht. Vers 15. Johannes trat als Zeuge für ihn auf. Der ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange da. Okay, also der Johannes hat schon ein bisschen mehr verstanden. Er spricht von etwas, was gekommen ist, was aber schon lange da war. Also etwas Bekanntes, Neues. Neues Licht im alten Licht vielleicht. Finde ich spannend. Also Licht und Licht und altes Licht und neues Licht. Für mich bleibt Licht immer noch Licht. Also ich drücke einen Lichtschalter und dann ist Licht an oder ich drücke ihn wieder und dann ist Licht aus. Vers 10 bringt für mich ein bisschen Licht ins Dunkel. Er war in der Welt, die durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Merkt ihr was? Das Licht ist in der Welt, die Gott ja ins Licht gestellt hat. Also ist das Licht im Licht und doch erkannten ihn die Menschen nicht. Wow. Genau das war und ich glaube, genau das ist heute auch noch für viele Menschen ein lebensentscheidendes Problem. Wenn man etwas, was ganz offensichtlich da ist, gar nicht sieht. Und das ist schwierig. Jesus kam und Jesus musste kommen, weil obwohl Gott, genau wie das Licht, eigentlich überall sichtbar und wahrnehmbar ist, genauso wie jeden Tag die Sonne den Tag erhellt, auch wenn die Wolken mal dazwischen sind, halten sie das Licht nicht zurück und die Menschen Gott doch nicht erkennen, wurde Gott Mensch. Wahnsinn, dass er das gemacht hat, oder? Genial, das waren wir ihm wert. Das hat er, war er bereit zu investieren. Und die Geschichte um Johannes den Täufer, die jetzt hier ganz am Anfang steht, der in der Wüste ruft und sagt, ebnet dem Herrn den Weg, die war dem Johannesbriefschreiber, also jetzt spreche ich hier von zwei Johannes, das ist ein bisschen durcheinander, aber die Geschichte von Johannes dem Täufer war dem Johannes, dem Schreiber, offensichtlich so wichtig, dass er ganz am Anfang schreibt, im Anfang. Im Anfang, müsst ihr mal überlegen, als das Johannesevangelium im Umlauf war, da gab es das Buch in dieser heutigen Bindung noch nicht. Sondern da gab es nur den ersten Teil. So, ja? Vorne. Und dieser erste Teil, der fängt wie jedes andere Buch auf dieser Welt oder jede Geschichte, die erzählt wird, auch mit was an? Mit dem Wichtigsten. Weil je weiter du nach hinten liest, passiert es ja oft, dass du die Lust verlierst oder auch die Zeit. Deswegen schreib immer das Wichtigste am Anfang, damit man gleich mal das Grundsätzliche versteht. Und das fängt an mit im Anfang. So steht bei mir da. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes war das genauso wichtig. Er hat gesagt, ich fange mal ganz grundsätzlich an. Im Anfang war das Wort. Ich glaube, das war für die Juden damals schon mal ganz schön herausfordernd, das zu lesen. Im Anfang. Ja, im Anfang schuf Gott. Das ist unseres, ja? Im Anfang, ja, das stimmt. Also, der hat recht. Nur mal zwei Worte. Im Anfang. Ja, also, ich bin Jude. Ich hab Jesus noch nicht kennengelernt. Und jemand fängt an zu lesen, im Anfang, dann weiß ich, hier bin ich zu Hause. Ja, jetzt kommt das Wort Gottes. Aber jetzt verändert sich's ein bisschen. Jetzt muss ich genauer hinhören, ob es für mich doch noch stimmt. Im Anfang war das Wort. Und beide Textpassagen beschreiben, wie, was passiert, wie Dunkelheit da ist und wie in diese Dunkelheit ein Licht kommt. Wahnsinn. Das hat mich total begeistert. Und ich wollte diese alte und diese neue Schöpfung heute Morgen ein Stück weit nebeneinander stellen, um zu sehen für uns auch, was ist hier passiert. Wir haben die grundsätzlichen Gedanken, die Gott sich über diese Welt gemacht hat, an mancher Stelle vergessen. Der Johannes beschreibt es so und sagt, obwohl es da war, haben wir es nicht gesehen. Obwohl es für uns eigentlich hätte offensichtlich sein sollen, erkennen wir es nicht. Im Römerbrief schreibt Paulus, die Schöpfung ist von Beginn an der Welt, ist Gott in der Schöpfung sichtbar und für jeden zu erkennen. Und doch erkannten wir ihn nicht. Ich möchte kurz auf den Johannes eingehen. Der Johannes, der Jünger Johannes, ein ganz spannender Mensch. Er schreibt ja dieses Johannesevangelium, ohne sich selber einmal zu nennen. Er umschreibt sich immer nur an manchen Stellen und bringt sich an der Stelle, wo es ihn selber betrifft, mit in die Geschichte ein. Und im Schreibstil, wie er sich immer zurückhält und sich selber nicht für wichtig erachtet, sich so weit zurücknimmt, dass er immer nur eine Person ist von allen anderen, die mitläuft, ist er trotzdem zu erkennen, weil es immer auffällt, dass an einer Stelle immer einer nicht genannt wird. Und damit ist er wieder bekannt, weil er ist immer der, der nicht genannt wird. Und das ist total spannend, denn Johannes war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und wenn ihr das so lest, dann merkt ihr, wie nah dieser Johannes ganz nah von Anfang an der Geschichte Jesu dran war. Das ist so spannend zu sehen, wie Johannes der Täufer beginnt zu taufen, wie Leute ihm nachfolgen, immer mehr, und wie er Jünger hat. Es war damals normal, Jünger zu haben für einen Rabbi, für jemand, der im Reich Gottes gebaut hat. Und so war Johannes mit seinen Jüngern unterwegs. Und jetzt schreibt der Johannes selber aus seiner Sicht diese Geschichte auf. Und er wird aber sichtbar. Er wird sichtbar in dem, wie er schreibt. Und dann kam Jesus. Und dann kamen die Pharisäer. Ihr müsst mal lesen, wie detailreich diese ersten zwei Kapitel sind. Da muss jemand so nah an dem Johannes dem Täufer dran gewesen sein, damit er diese Geschichte überhaupt so schreiben kann. Und er beschreibt da, wie die Pharisäer kommen und welche Fragen sie stellen. Und dann beschreibt er, wie Jesus kommt und wie der Johannes ihn identifiziert. Schade, dass die Pharisäer einen Tag vorher da waren. Ja, weil dann kommt explizit dieser Cut, da kommen diese ganzen Fragen der Pharisäer, die nur versuchen, irgendwo das machtmäßig einzuordnen. Und dann schreibt Johannes, und am nächsten Tag, da kam dieser Jesus. Das Schöne für den Johannes ist, er war noch da. Ja, er kann das so schreiben. Da kam dieser und dann hat Johannes gesagt, das ist er. Das ist jetzt der, von dem ich euch erzählt habe. Ja, und wisst ihr, welche Entscheidung der Johannes trifft? Im gleichen Moment, als Jesus identifiziert wird. Ja, er schreibt es. Und zwei der Jünger von dem Johannes sind Jesus nachgefolgt. Ja. Den einen identifiziert er als den Andreas, den anderen, er hält sich schön zurück. Das ist auch was, was er von Jesus verstanden hat. Würdig ist das Lamm. Würdig ist der. Nicht ich stelle mich vorne dran. Nicht ich, der Johannes, der hier was Tolles erlebt. Ich habe das Großartigste erlebt, was es zu erleben gab in dieser Welt. Aber ich stelle mich nicht vorne hin. Ich sage nicht ich, der Johannes. Ich war einer der Ersten. Ich habe den Jesus gesehen. Ich habe von dem Johannes dem Täufer, der ein Prophet vor Gott war, der von Gott empfangen hat, habe ich gehört und gelernt und dann mit ihm gewartet und dann kam er und dann bin ich ihm nachgefolgt. Das schreibt er nicht. Das würde ihn ja als Person toll darstellen. Nein, er schreibt immer von all dem anderen und vor allem schreibt er von Jesus. Wir dürfen Jesus in diesem Johannesevangelium so wunderbar kennenlernen, weil der Johannes ihn wie auf einem Silbertablett der Welt präsentiert und zeigt, er ist es, um den geht's. Und von Anfang an ging es nur um ihn. Und er war schon da, bevor wir da waren. Und er wird auch immer da sein. Er stellt ihn als den ewigen Gott vor. Er stellt ihn als den Messias vor. Als den Sohn Gottes. So wurde hier direkt benannt. Seht ihr, das ist das Lamm Gottes. Und er ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Es ist außer Frage. Wenn du etwas für dein Leben brauchst, dann brauchst du dieses Licht. Und dieses Licht ist im Leben und es ist in Jesus Christus. Und nachdem dieser erste Textbaustein durch war, in dem für mich gefühlt der Johannes einfach nur hingeht, eine Bühne aufbaut, mitten auf der Bühne, so wie ich das jetzt gerade habe, einen Platz reserviert, Jesus hinstellt und die Scheinwerfer einstellt. Und auf einmal, wenn du so in dieses Evangelium reinstartest, dann siehst du, wie Jesus von diesem Johannes einen absoluten Prime-Platz bekommen hat. Er stellt ihn ins Licht. Ins Licht kann er ihn gar nicht stellen, er ist ja das Licht. Aber er stellt ihn an einen Ehrenplatz. Das hier ist er. Um den geht es. Um den geht es für uns auch die nächsten Wochen, bis April. Geht es für uns um diesen Jesus. Es geht für uns um diesen Jesus. Ralf, komm mal hoch. Der Ralf hat heute einen echt spannenden Eindruck gehabt in der Predigt, im Lobpreis. Und ich habe ihn eingeladen, am Ende meiner Predigt mit hochzukommen. Schön für euch, jetzt wisst ihr, dass ich am Ende bin. Aber ich möchte nur meine letzten drei Worte sagen. Und zwar schließt der Johannes diesen Baustein, wo er Jesus in diese Mitte stellt, mit folgendem Satz ab. Und der ist Wahnsinn. Der ist Wahnsinn für jeden, der noch gar nicht wusste, wer ist dieser Jesus eigentlich für mich. Denn am Ende schreibt er, doch alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du Johannes 1 noch nicht gelesen hast, dann lest mal bis Vers 12 und triff für dich persönlich eine Entscheidung. Und wenn du das noch nicht mit so einer Sicherheit gemacht hast, dass du sicher bist, dass du gerettet bist und ein Kind Gottes, dann triff diese Entscheidung heute und triff sie an jedem Morgen, wenn du aufstehst, von Neuem, solange bis du dir sicher bist, dass dieser Vers durch alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wenn es für dich noch nicht ein Ja geworden ist in deinem Leben, wenn du aber merkst, ich habe die wichtigste Person meines Lebens hier kennengelernt, dann triff immer wieder neu in deinem Leben die Entscheidung und stell Jesus wie Johannes in dieses Licht. Danke.
Der Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der schreibt, mach dich auf und werde Licht. Es liegt an uns, was wir mit der Botschaft machen, wenn wir sie hören. Und hier sitzt ja alles Mögliche an Lebenserfahrung, Geschichte, Stories, Enttäuschung, Leidenschaft, alles Mögliche ist hier im Raum. Ich habe diese Woche einen genialen Satz gehört. Es geht ja so um Neujahr, man macht sich so die guten Vorsätze, aber es geht nicht um Vorsätze. Man steckt sich Ziele, aber Ziele erreicht man nur dann, wenn man seine Gewohnheiten verändert. Gott hat die Gewohnheit für uns verändert. Er hat angefangen, das Licht anzuschalten. Und jetzt liegt es an uns, dass wir uns aufmachen, dieses Licht zulassen und unsere Gewohnheiten verändern. Wir sind es ja ab und zu gewohnt, in unserem Gottesdienst, dass wir einen Aufruf machen und Leute nach vorne rufen, um irgendwas mit Gott klarzustellen. Und während dem Lobpreis habe ich gedacht, Gott möchte, dass wir was klarstellen mit ihm. Dass wir uns aufmachen und Licht werden. Dieses Licht, von dem der Benny predigt hat, Jesus annehmen. Und wenn du ihn schon angenommen hast und sein Kind bist, ist das wunderbar. Und wenn du aber merkst, in dieser Annahme, du hast Gewohnheiten in deinem Leben, es muss jetzt nicht die hammerharten Sünden sein, kann auch, aber es muss nicht sein, aber Gewohnheiten, die dich abhalten, in diesem Lebensstil, in der Fülle Gottes zu leben. Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, mach dich auf und komm jetzt nach vorne. Du kommst nicht zu uns, wir kommen zu Jesus, aber wir formulieren was mit unserer Haltung, mit unserem mit dem, wie wir auftreten, was wir tun. Ich mache mich auf. Das ist ein Bekenntnis, wie zum Abendmahl zu kommen. Und wenn du merkst, ich möchte diesem Jesus, diesem Aufruf im Licht zu leben und das Licht noch mehr an mich ranzulassen, meine Gewohnheiten zu verändern, mein Leben Gott anzuvertrauen, dann mach dich auf und komm einfach mal hier vor und wir werden gemeinsam beten und sehen, was Gott tut. Und jetzt liegt es an dir, was du draus machst. Lisa, danke, dass du spielst. Schön, es gibt ein gutes Gefühl. Ihr dürft euch gerne auch in die Mitte stellen, dass so mal jemand sieht, dass euch jeder sieht, dass ihr da seid. Wenn du jetzt hier vorne bist dann red mit Gott. Sag ihm, du bist hierher gekommen, weil du dich aufmachst. Sag ihm, du bist hierher gekommen, weil du was verändert haben möchtest in deinem Leben. Deine Lebensgewohnheiten, deine Ziele erreichen. Sag ihm, dass du da, wo in deinem Herzen diese Besenkammer ist, wo die Tür zu ist, wo keine Lampe drin ist, dass du sie aufmachst, dass es drin Licht wird. Sag ihm, was du willst. Red mit Gott. Du kommst zu ihm. Du machst dich auf, um deinem Leben Entfaltung zu geben. Danke, Jesus, dass du hier bist. Herr, wir machen uns auf. Du hast dich aufgemacht, um in dein Eigentum zu kommen. Jeder Mensch gehört dir. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dir nicht gehört. Vater, und so machen wir uns auf, um Licht zu sein. Dich zu empfangen, Jesus, als unseren Herrn und unseren Gott, als nicht nur uns, sondern den Herrn und Gott der Welt. Du bist der Herr, du bist Gott, du regierst, du bist da, Jesus.
Es sind so viele starke Zusagen aus dem Wort Gottes. Und du hast dich aufgemacht, jetzt nach vorne zu treten, einen Schritt raus, nicht auf uns zu, sondern auf den, der den Schritt auf dich zugetan hat. Und was auch immer dich dazu bewegt hat, ob es Schuld oder Sünde oder ob es die Liebe ist Gottes, die dich heute Morgen bewegt hat, zu sagen, ich möchte Ja sagen zu ihm. Es ist völlig egal. Gott hat dein Bewegen gesehen und er steht dir entgegen. Die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott hat so viele Zusagen für den, die sich ihm entgegenstrecken und aufmachen, ihm zu begegnen. Und wenn du merkst, dass Gott sich dir entgegenstreckt und du überlegst noch, ist es Zeit für mich, ihm entgegenzutreten, dann lass es nicht verstreichen. Tu es heute Morgen, hier und jetzt oder tu es später mit irgendjemand anders zusammen. Aber lass es nicht vorbeigehen, Gott zu begegnen und ihm entgegenzutreten.